sehr viele Menschen, die unorthodox gesehen haben, haben das gar nicht gesucht. Das Aufregende ist, dass über diese Art von Verbreitung Menschen überrascht, auch in vollkommen anderen kulturellen Zusammenhängen, sich das trotzdem angucken und plötzlich eine Überraschung stattfindet und eine Rückmeldung. Und das ist wirklich überwältigend, wenn man das erlebt.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Podkalender begleiten sie uns. Begrüßen wir Maria Schrader. Es ist übrigens gar nicht so leicht, sich an die Zeiten ohne Maria Schrader zu erinnern. Als Schauspielerin wurde sie schon in den 90ern so ziemlich aus dem Stand erfolgreich. Und heute nach Produktionen wie Bin ich schön, Amy und Jaguar, Rosenstraße, Deutschland 83 oder Vor der Morgenröte gibt es kaum einen wichtigen Preis, den Maria noch nicht gewonnen hat. Parallel dazu hat sie noch in zwei anderen Rollen furios Karriere gemacht. Als Drehbuchautorin und als Regisseurin nämlich. Mit einem sehr speziellen Stoff hat sie unlängst, und das kann man mit Fug und Recht so sagen, die ganze Welt erreicht. Das war mit ihrer Netflix-Miniserie Unorthodox, die millionenfach gestreamt wurde. Ihr neuer Film heißt Ich bin dein Mensch. Er ist lustig, er ist melancholisch, er spielt in der näheren Zukunft und passt doch auf wundersame Weise genau in unsere Gegenwart. Fehlt dieser Maria Schrader denn eigentlich noch irgendetwas? Na klar fehlt ihr noch irgendetwas, wir haben schließlich immer noch Corona. Wie ihr April 2021 aussieht, was sie derzeit am liebsten liest, hört und sieht und was sie gerade am meisten vermisst, sie wird es uns gleich verraten. Liebe Maria Schrader, herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender. Schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast heute.
Vielen Dank.
Wir haben April 2021 und leben seit über einem Jahr in einem Wechsel von striktem und weniger strikten Lockdown. Doch während viele Menschen gerade ihren absoluten Tiefpunkt erleben, hast du einen fantastischen Lauf, so wirkt es zumindest von außen. Da ist deine Netflix-Miniserie Unorthodox, die auf dem Leben von Deborah Feldmann basiert und davon handelt, dass eine junge, streng gläubige Jüdin sich aus ihrer Gemeinde löst, die in New York ist und in Berlin ein neues Leben beginnt. Diese Miniserie Unorthodox wurde, korrigier mich, wenn ich ganz falsch liege, aber meines Wissens mittlerweile über 140 Millionen Mal gestreamt. Ist das richtig?
Da weißt du mehr als ich. Ich kenne mich über diese Zahlen, da weiß ich gar nicht Bescheid. Ich weiß, dass wir nach 6 Wochen gehört haben, dass es in 50 Millionen Haushalten geklickt wurde. Also es kann schon hinkommen.
Deborah Feldmann hat es mir gesagt, die hat sich da anscheinend informiert. Oder das hat man ihr wohl gesagt bei Netflix, ja. Das ist natürlich eine dolle Zahl und auch offenbar überhaupt nicht normal für Serien auf Netflix, ja.
Auch das kann ich nicht beurteilen.
Das ehrt dich aber, dass du dich für den schnöden Zahlenkram gar nicht interessierst. Ich mache aber trotzdem mal weiter mit deinen Erfolgen, ja. Also, du hast für Unorthodox den Regie-Emmy gewonnen und das, wie ich gelesen habe, als erste deutsche Regisseurin überhaupt. Du warst auch für den Golden Globe nominiert und deine neue Regiearbeit, die heißt Ich bin dein Mensch, lief im Wettbewerb auf der Berlinale. Deine Hauptdarstellerin Maren Eggert hat den Silbernen Bären dafür gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch zu all diesen Erfolgen erstmal. Nun ist es aber auch so, dass du sie digital erlebst, weil es momentan eben gar nicht anders geht. Ist das bei all dem ein kleiner Wermutstropfen? Also schleicht sich bei dir vielleicht sogar langsam der Verdacht ein, das kann ich ja alles gar nicht nachholen bzw. nachfeiern?
Es hat einfach eine neue Form bekommen. Wir haben tatsächlich gerade so einen kleinen Geburtstags-Mail-Verkehr und WhatsApp-Verkehr gehabt in Bezug auf Unorthodox. Also es ist ziemlich genau am 26. März ist die Serie online gegangen und das, was eigentlich sonst eine physische Premiere wäre, also was wir uns zumindest gewünscht haben, ich weiß ja gar nicht, Serienbereich ist ja auch für mich die erste Erfahrung, zum Streamer zu arbeiten, aber wir alle haben uns eigentlich eine Premiere gewünscht, die war geplant auf einem Festival in Frankreich und dann vor einem Jahr, eben am 26., da haben wir alle versucht, ich glaube 50 oder 60 Leute, diese Serie gemeinsam zu sehen und gleichzeitig einen Chatroom einzurichten, parallel zu kommunizieren darüber. Das hat mich so unglaublich angestrengt, weil man Nähe suggeriert, die sich eigentlich gar nicht einstellt. Ich kannte nun die Serie, weil ich sie auch geschnitten habe. Ich kenne jeden Schnitt darin, aber für viele war das natürlich ein erstes Sehen. Gleichzeitig musste man aber schreiben, um sich irgendwie bemerkbar zu machen und seine Anwesenheit immer wieder zu erneuern. Und am Ende dieses Abends habe ich mich doch, also das war ein seltsames, sehr seltsames Erlebnis. Und seitdem war ich auch nie wieder in solchen Chatrooms. Das funktioniert so nicht. Ich hatte das Gefühl, ich bin weder hier noch irgendwo anders anwesend.
Ja. Wird einem dadurch dann nochmal klarer, was so eine Premiere überhaupt bedeutet, was da kulminiert und was für ein Ventil das auch sein kann, jetzt wo man sie hat, aber eben dann doch nicht?
Also ich muss dazu sagen, ich finde auch physische Premieren anstrengend. Und ich glaube ja, dass es auch, wenn man umgeben ist dann von 600, keine Ahnung, Menschen, von denen man die meisten tatsächlich kennt und auch in so einem physischen Raum dann versucht, gleichermaßen mit allen irgendwie Kontakt aufzunehmen und man hat das Gefühl, es geht gar nicht darüber hinaus, als dass man sagt, oh hallo, ach du auch, toll, ja, danke. Ja, also das hinterlässt oft auch in dieser herkömmlichen Form der Begegnung eine seltsame Leere und man ist manchmal auch froh, das hinter sich zu haben. Selbstverständlich verbindet man, also beim Theater ist es natürlich jetzt nochmal ganz was anderes, aber Filmpremieren sind auch immer etwas, wovor man Angst hat, worauf man sich freut, wo man im Zentrum von Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit steht und die ganze Zeit das Gefühl hat, ich kann ihm überhaupt nicht gerecht werden. Aber natürlich, was glaube ich sehr zu dem Bedürfnis von Menschen gehört, ist, dass man etwas, was dann passiert und dann auch vorbeigeht, mit echtem Erlebnis verbindet. Oder mit einer Erinnerung, wo man sagen kann, okay, das war ein guter Abend, es war ein schlechter Abend, aber jetzt ist er vorbei. Und insofern verstehe ich, die Zeit vergeht und das liegt jetzt hinter mir. Und das ist schon sehr interessant, wie sich da so eine Eigenwahrnehmung verändert, eigentlich seit einem Jahr, wie man aber auch seinen Weg vielleicht findet oder nicht findet, sich auf andere Weise mit Menschen zu verbinden. Also diese Totalkatastrophe an dem Abend, da hängen dann so 60 Leute irgendwo im Äther. Also ja, man fragt sich ja auch, sind die da? Da muss man sich so kleine Icons wählen. Der eine ist ein Hund, der andere ist eine Katze, der eine ist Pink Elephant oder was auch immer. Und dann muss irgendjemand so auf Start drücken und dann läuft das, woran man jetzt einfach ein Jahr lang wie eine Wahnsinnige gearbeitet hat. Und parallel gibt es so ein Chatroom, wo dann sagt, hi there, I'm also here. Oh, nice to meet you. Und du wirst einfach irre.
Ja, ich denke ja, wahrscheinlich ist auch Netflix in gewisser Weise, bleibt das abstrakt, die Streams, oder? Ich meine, man kann am Kino vorbeigehen und sehen, wie viele Plätze noch frei sind oder dass Leute reingehen und sich eine Karte kaufen. Die Streams, die sieht man ja nicht. Ich meine, wenn man sich nicht erkundigt, so wie du, netterweise, weiß man noch nicht mal, wie häufig es gestreamt wurde. Ja, es ist auch recht abstrakt, nehme ich mal an, und anders als früher.
Ja, also es ist ein wirklich vollkommen anderes Erlebnis. Und es ist natürlich auch jetzt nicht nur für mich ein Erlebnis, das anders ist als Kino, sondern ich bewege mich wie in so eine andere Welt. Wenn ich das jetzt irgendwie definieren sollte, würde ich sagen, meine Haupterfahrung als Schauspielerin und auch als Regisseurin begrenzen sich auf eine Arthouse-Welt, wobei ich den Begriff auch kompliziert finde. Also ein Werk, was sich erstmal um den Inhalt kümmert und nicht um möglichst die meisten Menschen, wie es nur irgend geht, zu erreichen, sagen wir mal so. Und was meine bisherige Erfahrung ist, ist, dass auch wenn ich da ja das Glück hatte, mit diesen Filmen schon viel zu reisen und in andere Länder zu kommen und dort diese Filme vorzustellen, hat man doch im weitesten Sinne eigentlich immer das Gefühl, Menschen auch im Publikum vorzufinden, die irgendwie zumindest ein ähnliches Mindset haben wie man selbst. Also in irgendeiner Form einen verwandten Blick auf die Welt, weil sie ja von meinem Film oder dem Rahmen dieses Festivals oder so gehört haben, Interesse bekunden, eventuell sogar eine Karte kaufen und sich das anschauen. Das ist ja erstmal immer Voraussetzung, damit man diese Art von Begegnung mit Publikum in einem Kino oder auf Festivals oder auf Reisen hat. Jetzt ist es aber mit Netflix eben etwas vollkommen anderes und das ist für mich wirklich ein fundamental neues Erlebnis, dass ich den Eindruck habe, sehr viele Menschen, die Unorthodox gesehen haben, haben das gar nicht gesucht. Und wären auch nie so weit gegangen, ihren eigenen Haushalt zu verlassen, um speziell diese Geschichte irgendwo in einem Kino zu sehen. Das Aufregende ist, dass über diese Art von Verbreitung von Content, wie man ja sagt, oder Erzählung oder Geschichten, Menschen überrascht, auch in vollkommen anderen kulturellen, religiösen, sozialen Zusammenhängen, die noch nie von dir irgendwas gehört haben, noch nie von ultraorthodoxen Juden in Williamsburg und sich das trotzdem angucken und plötzlich eine Überraschung stattfindet und eine Rückmeldung und ein Augenöffnen, was man gar nicht gesucht hat. Und das ist wirklich überwältigend, wenn man das erlebt, dass man erkennt, unorthodox hat tatsächlich in vielen arabischen Ländern über sehr lange Zeit auch die Charts mit beherrscht. Und Shira Haas, die jetzt auf Instagram ist, bekommt Selfies von Frauen in Burkas, die sich mit diesem Schicksal identifizieren. Oder sie bekommt einen Satz, den sie mir weitergeleitet hat, aus der Türkei von einer Person, die ihr schreibt, "It's the first time I cried for something Jewish." Und das ist doch etwas, was ich in dieser Form also ganz, ganz, ganz selten erlebt habe im Kinobereich. Dass wirklich so ein Programm eventuell Brücken schlagen kann über kulturelle Unterschiede, über Vorurteile hinweg und über eine emotionale Identifikation oder was auch immer der Grund ist, vielleicht auch reine Neugier, warum die Serie dann nicht ausgeschaltet wird, dass sich Menschen irgendwie miteinander verbinden und dass etwas, ich weiß ich nicht.
Es ist natürlich auch niedrigschwelliger, jetzt auf so einer ganz pragmatischen Ebene, das anzuklicken, als sich aufzumachen am Donnerstagabend, sich für diesen Film im Kino zu entscheiden. Ja, also das ist schneller mal gesehen. Aber wie du sagst, daraus erklärt sich ja noch nicht, warum es dann nicht abgeschaltet wird. Ja, von diesen beruflichen Erfolgen oder diesem Hoch mal abgesehen, hast du denn derzeit das Gefühl, dass die Monate ziemlich gleichförmig ineinander laufen oder hast du eigentlich eine ganz erträgliche Form gefunden, diese Phase jetzt zu erleben oder vielleicht sogar zu nutzen?
Also ja, ich gehöre zu den Glücklichen, für die dieses letzte Jahr ein sehr produktives sein konnte. Wie gesagt, Unorthodox ist, ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll, gestartet, gelauncht, ziemlich genau vor einem Jahr. Und das bedeutete dann erstmal für das ganze kreative Team und selbstverständlich auch die Schauspieler eine Pressebetreuung, unendlich viele Interviews, unendlich viele Webinars. Da hat man sich dann so eingeruckelt in, vorher gab es noch Skype manchmal und dann wurde man so immer professioneller. Von Woche zu Woche, dann hat man schon seinen eigenen Aufbau hier gehabt mit dem Computer und dem Licht und den Zooms. Und jetzt ist das wirklich tägliche Routine. Auch Begegnungen, die jetzt nicht also Interviews betreffen, sondern dass ich mich auch mit anderen Leuten über Zoom, dass das richtige Treffen sind, dass das zum Teil Arbeitstreffen sind. Zum Teil aber auch, ich verbinde mich zum Beispiel mit auf familiärer Basis auch oft so, dass wir uns sehen, lerne auch Menschen auf diese Weise jetzt kennen. Also es ist ein sehr arbeitsreiches, extrem bewegtes Jahr für mich gewesen. Das empfinde ich als riesiges Glück, weil ich natürlich ja nicht auf dem Mond lebe, sondern auch mit Menschen verbunden bin, die dieses Glück nicht hatten. Viele, viele Projekte, die verschoben werden mussten. Viele SchauspielerInnen, Kollegen von mir, die nicht fest angestellt sind, was das plötzlich bedeutete. Und ich finde, das muss ich jetzt auch mal sagen, bei aller Vereinsamung, bei aller Sehnsucht nach physischem Kontakt gibt es aber zumindest auf der Arbeitsebene etwas, was ich begrüße. Ich finde diese Begegnungen per Zoom mit Menschen, die man noch nicht kennt oder wo man sagen würde, okay, das sind jetzt vielleicht per se hierarchische Begegnungen, wo man sich bei Leuten vorstellt, wo man sonst vielleicht in große Gebäude laufen würde, warten müsste, sich vor die Schreibtische in die Büros von anderen Personen begeben müsste zum Beispiel, finde ich, dass es sehr viel niedrigschwelliger, das Wort hast du vorhin schon benutzt, auch in dieser Art von Begegnung ist, sich über Zoom kennenzulernen. Ich bin selber in Kontrolle über, wie mein Hintergrund aussieht. Ich sehe auch nichts weiter von der anderen Person, als was für ein Bild in ihrem Hintergrund herrscht. Das finde ich, ist viel unhierarchischer, viel mit viel weniger Aufregung verbunden. Und das würde ich tatsächlich jeder physischen Bewerbung jetzt erstmal, oder wo man sagt, ui, so ein Treffen macht mich jetzt nervös, da muss ich jetzt auch erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahren, dann werde ich von Assistenten irgendwie in Empfang genommen oder was auch immer. Da geht es schneller, das bestimmt nicht meinen ganzen Tag. Da habe ich selber die Kontrolle und das finde ich irgendwie extrem angenehm.
Mhm, stimmt. Du hast deinen aktuellen Film Ich bin dein Mensch nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch unter Corona-Bedingungen gedreht. Es ist ein, wie ich las, den Begriff Near-Future-Rom-Com, also eine melancholische Komödie, die in der näheren Zukunft spielt. Und hier ein kleiner Exkurs vielleicht, der zeigt, wie schnell die Zukunft zur Gegenwart wird. Das Thema hatten wir nämlich auch im letzten Podkalender, das Buch, auf dem der Film Der Blade Runner basiert, der uns ja, als er rauskam, ungeheuer weit weg und eben zukünftig erschien. Dieses Buch spielt tatsächlich im Jahr 2021, also in diesem Jahr, ja. Mhm. Das ist Philip K. Dicks Science-Fiction-Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und auch da geht es ja um das Verhältnis zwischen Mensch und Roboter, wie jetzt in deinem Film. Mhm. Der basiert auf der Kurzgeschichte der jungen deutschen Autorin Emma Braslavsky und er handelt davon, dass Menschen sich den idealen Partner bei einer Agentur casten können. Das hat allerdings nichts mit Elitepartner oder Tinder oder dergleichen zu tun, denn diese Agentur, die wird von lebensechten Robotern geführt und diese Roboter vermitteln lebensechte Roboter an Menschen, die einen Partner suchen. Die Besonderheit besteht darin, dass dieser Roboter, der heißt in deinem Film Tom, sieht fantastisch aus und vor allem lernt er. Sprich, je mehr Zeit er mit seinem Menschen verbringt, das ist in deinem Film die Alma, desto genauer wird auch sein Algorithmus. Also sprich, er kann schon bald die Schwierigkeiten antizipieren und ausgleichen, die sein Mensch Alma damit hat, dass er ein Roboter ist. Das bedeutet ja eigentlich, die Maschine wird am Ende triumphieren, oder?
Ja, vielleicht. Ich habe darauf auch keine Antwort. Und es macht Spaß, diese Fragen aber zu stellen mit einem Film, der sich ja tatsächlich um eine immer noch zukünftige, gedankliche Anordnung dreht.
Der Titel impliziert ja eigentlich, dass die Maschine siegt. Ich bin dein Mensch bedeutet ja eigentlich, ich gehöre dir. Aber in deinem Film geht es eben gar nicht um irgendeine Kritik am digitalen Zeitalter oder zumindest nicht vordergründig. Im Gegenteil. Denn erstmal triumphiert die Maschine ja im Wohle ihres Menschen. Sie macht es ja dem Menschen recht und immer rechter und immer rechter. Und tatsächlich klingt das gerade jetzt doch eigentlich nach genau der richtigen Lösung für einsame Herzen. So ein virenresistenter, aber auch mit allen anderen gewünschten Vorzügen ausgestatteter und zudem lernfähiger Partner. Hat Corona, denkst du, denn einen Einfluss auf eure Drehbuchadaption gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Das Drehbuch war schon fertig, bevor überhaupt diese ganze Zeit angebrochen ist. Also wir haben die erste Fassung dieses Drehbuchs sogar schon vor Unorthodox geschrieben. Aber es ist für uns schon immer ein grundlegendes Thema dieses Films, die Einsamkeit gewesen. Also wir sind schon davon ausgegangen, dass es natürlich um Einsamkeit von Menschen geht. Und diese Einsamkeit hat sich natürlich jetzt in der Pandemie extrem verstärkt und ist ein noch viel vorherrschenderes Thema gewesen. Aber das gibt es schon sehr lange. Und die Menschen werden offenkundig auch immer einsamer. Also wenn man zum Beispiel so Umfragen unter Studierenden von heute und von vor 30 Jahren mal miteinander vergleicht, gibt es eine wachsende Vereinsamung oder das Gefühl, einsam zu sein oder weniger verbunden mit anderen Menschen. Das ist, glaube ich, schon sehr lange ein Thema und jetzt wird es noch besonders verstärkt. Und so geht es, nur ein letztes noch, so geht es, glaube ich, schon auch in dem Film vor allem um die Frage, was, also der Film konzentriert sich doch eher um das Menschsein als um die KI, die in diesem Fall ja ein Hilfsmittel ist, wie es aber natürlich schon immer auch Hilfsmittel gegeben hat. Und die Menschen haben sich schon immer Objekte auch nachbauen lassen, Puppen, ja, also wenn ich an Kokoschka denke oder an, also dieser Traum von sich einen Gefährten oder einen zu bauen, zu backen, aus Lehm zu basteln, also das ist ein sehr, sehr altes Thema der Menschen.
Jetzt ist ja April, in der Regel der Monat, in dem es mal kurz ein bisschen weniger einsam zugehen sollte, denn meistens wird da Ostern gefeiert, also großes Familienfest. Du kommst ja aus einem Künstlerhaushalt. Dein Vater war Maler, deine Mutter Bildhauerin. Was hat in deiner Familie so ein Fest wie Ostern bedeutet oder hat es überhaupt irgendwas bedeutet? Hat es dir als Kind was bedeutet? Ja, und wie ist das heute? Und wie ist es in diesem seltsamen April vor allem?
Also in meiner Kindheit haben wir fast jedes Osterfest regelmäßig an der Nordsee verbracht. Und es gab riesige, exzessive Ostereiersuchaktionen. Ich kann mich erinnern, der Wind hat geblasen. Wir hatten diese Friesennerze an, die gelben Jacken. Und ich glaube, der Tag war vor allem ein familiäres Zusammensein. Und das werden wir
über Zoom machen dieses Jahr.
Nee, das werden wir nicht. Also mein Vater lebt ja nicht mehr. Meine Mutter ist nicht mehr in der Lage, solche Ausflüge zu machen. Ich besuche sie regelmäßig. Meine Tochter wird hierher kommen und wir werden ein Picknick machen, auch irgendwo draußen.
Ja. Statt ins Kino zu gehen, werden wir uns auch im April wieder auf Home Entertainment einrichten müssen. Auf Netflix, habe ich gesehen, läuft so einiges aus dem Bereich Musik an. Eine Dolly Parton-Dokumentation. Oder die Biografie der Hip-Hop-Band N.W.A. Straight Outta Compton heißt die. Bei Sky gibt es die nächste Staffel von Curb Your Enthusiasm. Gibt es irgendetwas, was du auf keinen Fall verpassen willst? Oder planst du das gar nicht so? Notierst du dir das nicht vorab?
Ich notiere mir das nie. Also ich weiß nicht, was als nächstes auf Netflix kommt. Oder ich sehe sehr gezielt Filme. Ich habe zum Beispiel unbedingt den Film sehen wollen, den neuen Film von Thomas Winterberg, Rausch. Das war für mich eins der großen filmischen Erlebnisse in den letzten Wochen. Ich habe einen Dokumentarfilm jetzt gerade gesehen, der heißt Kollektiv. Der ist auch nominiert für den besten ausländischen Film bei den Oscars. Ich sehe Filme, die mich im Zuge von meiner momentanen Interessenlage interessieren oder die ich nochmal sehen möchte. Also ich bin sehr neugierig zum Beispiel auf Promising Young Woman, den möchte ich sehr gerne sehen. Ich möchte unbedingt sehen Nomadland und versuche dann gezielt diese Filme sehen zu können. Ich habe mich gefreut, das Regiedebüt von Regina King sehen zu können.
Was liest du gerade? Gibt es irgendwas, was du zu Ende lesen, anfangen willst, nochmal lesen willst?
Ich lese tatsächlich einige Dinge gerade. Ich lese einen Roman, der heißt Aurora. Und das ist ein Science-Fiction-Roman von Kim Stanley Robinson. Und der ist sehr, sehr unterhaltsam. Und gleichzeitig ist er ein sehr untypischer Science-Fiction-Roman. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Es geht nämlich in erster Linie um die Menschheit und nicht um Außerirdische, nicht um einen Krieg, den man führen muss, sondern es geht um ein riesiges Raumschiff, was eigentlich die Erde transportiert, weil ein anderer Planet terraformiert werden soll. Also weil die Menschheit sich auf einem anderen Planeten niederlassen möchte und deswegen, wie in einer Arche Noah im All, auch die Natur und die Arten transportiert.
Auch die Probleme?
Genau, auch die Probleme. Das bedeutet, es ist eine ganz kleine Population. Sie transportieren verschiedene Klimazonen der Erde und sie haben mit Dingen zu kämpfen, mit denen auch wir zu kämpfen haben, nämlich mit Viren, mit ökologischer Balance, mit sozialen Konflikten. Nur wissen sie, dass wenn sie all diese Konflikte nicht lösen, werden sie nicht überleben.
Eigentlich wie wir hier.
Genau.
Gibt es denn da eine Lösung anders als bei uns?
Ja, da werden Lösungen gefunden und das ist wirklich interessant. Also ich kann es nur empfehlen. Aurora, Kim Stanley Robinson.
Super. Was die Neuerscheinung in der Musikbranche angeht, ich weiß nicht, inwieweit Musik dir wichtig ist. Ich tippe einfach mal sehr. Da ist es diesen Monat so, als würden vor allem die klugen alten Hasen ihr Repertoire recyceln. Zum Beispiel lässt Paul McCartney auf einem neuen Album Künstler seine Songs covern. Es gibt eine neue Platte von den Pet Shop Boys. Das ist ein Konzertmitschnitt und genau wie bei Pink Floyd. Die veröffentlichen auch ein Konzertmitschnitt, ich glaube aus dem Jahre 1990. Lässt dich da irgendwas aufhorchen? Wie ist dein Verhältnis zu Musik oder magst du überhaupt neue Musik? Achtest du darauf, was neu rauskommt?
Ich bin eine leidenschaftliche Musikhörerin. Ich bin aber auch eine richtige Trittbrettfahrerin. Also es gibt in meinem Leben so Menschen, meine Tochter, eine sehr gute Freundin von mir, die so am Zahn der Zeit, am Zahn von Neuerscheinungen sind, die vor allem auch die Lust und die Kapazität haben und die Begeisterung, die Namen, die Songs, die Werdegänge von Musikern zu verfolgen. Und ich kriege immer so Brotkrumen von deren Ernte. Und für mich gab es eine Entdeckung im Zuge dieses neuen Films, den ich gemacht habe. Und da bin ich auf ein Duo gestoßen aus Dänemark, von denen ich einige Titel jetzt auch eingeladen habe in den Film. Und deren Musik ich wirklich sehr mag. Und die heißen Bremer McCoy. Und das ist Jazz. Das kann man vielleicht gar nicht so ganz zu definieren, was das ist. Aber auch das würde ich empfehlen.
Und darauf bist du gestoßen im Zuge deiner... Oder ist, war das
Im Zuge meiner Musikmenschen um mich herum, ja.
Du hast ja in allen vier deiner Regiearbeiten, also Liebesleben, Vor der Morgenröte, Unorthodox und jetzt Ich bin dein Mensch, am Drehbuch mitgewirkt. Ist das für dich so etwas wie eine ideale Voraussetzung beim selber Filme machen?
Ja, ich habe ja auf diese Weise eigentlich auch die Filmwelt kennengelernt. Mein Background ist ja Theater. Ich habe eine klassische Theaterschule gemacht, habe dann Dani Levy kennengelernt und dann begann ich an Drehbüchern mitzuschreiben und damals war meine Ambition auch als Schauspielerin die Filmwelt kennenzulernen und eigentlich war das die Möglichkeit, mir selber Rollen zu schreiben und das hat sich dann immer weiter verändert. Also das, ich habe ja schon damals, ich weiß gar nicht, wie viele Drehbücher ich damals mitgeschrieben habe, bestimmt 4, 5. Und habe mich dann begonnen, für das Filmemachen an sich zu interessieren und über diese ganzen einzelnen Vorgänge zu informieren. Ich habe auch schneiden gelernt. Und ich würde sagen, mein ganzer Zugang zu Film war erstmal eher von hinter der Kamera, obwohl ich dann bei unserem ersten gemeinsamen Film auch eine kleine Rolle hatte. Aber inzwischen ist es so, dass ich mir schwer vorstellen kann, ein Drehbuch zu verfilmen, das ich nicht zumindest vollkommen durchdringe. Und oft passiert es am ehesten, wenn ich daran mitbeteiligt bin. Ja. Also insofern würde ich mich inzwischen schon eher aus so einer Auteurwelt kommend als Filmemacherin beschreiben. Also das interessiert mich auch sehr viel mehr, Geschichten auf den Weg zu bringen, als beispielsweise so eine reine Auftragsregisseurin zu sein, die vielleicht mal hier und da eine Folge von Serien auch dreht, einfach des Machens willen, sondern es geht mir schon auch darum, was erzählt man und warum und wie. Und wenn man diesen Prozess mitmacht von Anfang an, Szenen entwickelt, dann verinnerlicht man diese Geschichte natürlich auf eine andere Weise und bekommt eine ganz andere Entschiedenheit am Set.
Ja, das macht total Sinn. Gelingt ja nur ganz wenigen der erfolgreiche Transit, klingt komisch, weil bei dir war das ja, glaube ich, wie du es beschreibst, ganz organisch, aber auf jeden Fall die Erweiterung von der Schauspielerin zur Regisseurin. Du hast als Schauspielerin aber auch ganz regelmäßig mit Regisseurinnen gearbeitet, Agnieszka Holland, Margarete von Trotter, Doris Dörrie. Hast du speziell von ihnen etwas über das Regieführen gelernt, das du heute vielleicht immer noch anwendest?
Ich habe regelmäßig mit Frauen gearbeitet. Ich habe das jetzt selber noch nicht so genau überprüft, aber wenn man sich das mal genauer anschauen würde, bei 60 oder 70 Sets, an denen ich stand, würde ich schon sagen, dass immer noch die männlichen Regisseure in der großen, großen Überzahl sind, auch mit denen ich gearbeitet habe. Dadurch, wie ich das eben schon beschrieben habe, dass mein Interesse am Filmemacherischen eigentlich sehr früh geweckt worden ist, bin ich, glaube ich, auch eine Schauspielerin an Sets, die dann gerne beobachtet und auch Regisseurinnen bei der Arbeit beobachtet. Und ich denke mir, dass ich von allen gelernt habe und dass ja es so unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Verhältnisse dann zwischen Regie und Schauspielern gibt, wie es Personen gibt. Also das ist ein so individueller Zugang. Ich habe natürlich auch oft gesehen, wie ich es nicht so gut finde. Und ich habe oft gesehen oder erlebt, wie Kontakte entstanden sind. Und da muss ich tatsächlich vielleicht Margarete von Trotter besonders hervorheben, weil ich sie kennengelernt habe zu einem Zeitpunkt, wo ich schon selber Co-Regie geführt hatte. Und wo ich zumindest wusste, was für ein unglaublicher Druck auf einem manchmal lastet dabei. Und ich war sehr beeindruckt von ihrer Menschenfreundlichkeit. Eine Person, die wirklich nie ihren eigenen Stress auf jemanden anders abwälzt, die immer aufmerksam, immer großzügig eine Atmosphäre am Set verbreitet hat, die ich als zärtlich und angstfrei bezeichnen würde. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich sie dann kennengelernt habe als Schauspielerin und mit ihr gearbeitet habe, sehr bewundert. Weil ich wusste, in welcher Form auf sie selbst manchmal diese Arbeit Druck ausüben muss.
Ja. Bereitest du dich, Maria, denn gerade wieder auf einen neuen Film vor? Und in welcher Funktion oder in welchen Funktionen?
Ja, es gibt zwei Spielfilmprojekte. Eines davon habe ich wieder gemeinsam mit Jan Schomburg, wie schon Ich bin dein Mensch und Vor der Morgenröte, zusammen geschrieben. Es gibt ein anderes Projekt, wo ein Drehbuch vorliegt, was ohne irgendwessen Zutun schon sehr, sehr beeindruckend und toll ist. Diese beiden Projekte würde ich inszenieren, also als Regisseurin.
Ja.
Und bei dem einen eben auch als Co-Autorin. Die sind so ein bisschen in Planung. Wann die stattfinden werden, das weiß ich noch nicht genau. Und das hat natürlich jetzt auch mit anderen Parametern zu tun. Die Zahlen gehen hoch. Wir wissen nicht, wie leicht es sein wird, noch im Sommer oder vielleicht im Herbst zu drehen, ob sich alles wieder ändern wird. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ich hatte jetzt ein Angebot als Schauspielerin, was ich auch deswegen abgesagt habe, weil ich ja manchmal dann so Prioritäten setzen muss. Und ich spiele ja eigentlich auch noch Theater. Eine laufende Produktion am Schauspielhaus Hamburg mit David Striso, die heißt Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das haben wir schon vor Unorthodox zur Premiere gebracht und dann während dieser Produktion, also wir haben ja immerhin 35 Vorstellungen gespielt und jetzt im Herbst sollte das nochmal gespielt werden. Das habe ich mich dann tatsächlich nicht getraut, auch wegen Ansteckungsgefahr, weil ich die Möglichkeit haben möchte, meine Mutter zu besuchen, weil ich natürlich aus einer unglaublich strikten, permanenten Testsituation kam bei den Dreharbeiten und dass im Theater so ein bisschen laxer gehandelt wird. Auf dieses Risiko habe ich mich da nicht eingelassen, aber eigentlich vermisse ich das auch.
Ja. Du hast eine mittlerweile echt lange, unglaublich stattliche Preishistorie. Bundesfilmpreise in Gold, Max-Ophüls-Preis, Bayerischer Filmpreis, Silberner Bär, Publikumspreis der Europäischen Filmfestspiele. Also ob als Schauspielerin oder Regisseurin oder Drehbuchautorin, du hast eigentlich in drei Disziplinen so ungeheuer viel erreicht. Was vermisst du gerade am meisten an deinem Beruf oder an deinen Berufen? Der Erfolg kann es ja nicht sein. Oder die Betätigung kann es auch nicht sein.
Ich glaube, ich vermisse am meisten das Spielen. Ich vermisse das Theater. Ich glaube, es gab noch nie eine so lange Phase, in der ich nicht selber gespielt habe. Das letzte Mal waren das die Dreharbeiten zu Deutschland 89. Die fanden parallel statt zu der Fertigstellung von Unorthodox. Da bin ich quasi vom Schneideraum zu den Dreharbeiten gefahren. Ich habe auch während der Dreharbeiten von Unorthodox auch noch Theater gespielt. Also jetzt nicht so oft, aber das waren dann schon 6, 7 Vorstellungen, wo ich dann nach Hamburg gefahren bin. Ich habe das immer sehr genossen, also weil es einfach so ein krasser, plötzlicher Perspektivwechsel ist, weil auch das Spielen, besonders auf der Bühne, einen zwingt, alles zu vergessen. da wird man so ins Hier und Jetzt gezwungen. Was ich jedes Mal sehr genossen habe, es gibt auch einen körperlichen Aspekt dabei, sich einfach zu verausgaben für einen Abend und dass man sich für eine kurze Zeit lang einfach tatsächlich in was anderem vollkommen verliert und dann wie so zurückbesinnt auf, was ist eigentlich sonst noch so los in meinem Leben. Und das schafft manchmal nur das Spielen.
Ja, verstehe. Dann vielleicht umgekehrt oder schön formuliert und auch vielleicht sogar unabhängig von deinem Beruf. Worauf freust du dich post-Corona am allermeisten?
Auf eine volle Tanzfläche.
Glaubst du, dass man dahin so mir nichts, dir nichts wieder zurück kann? Also wenn man jetzt eine volle Tanzfläche in einem Film sieht, kommt einem das total absurd vor.
Das ist schön, dass du das sagst. Es ist auch wirklich die Szene, weil ich bin ein Mensch, die uns viel Angst gekostet hat, aber es fängt ja an mit einem vollen Ballroom, mit 70 Leuten, die tanzen, die sich küssen, die flirten, eine Band auf der Bühne. Das war die schwierigste Szene natürlich und als sie dann ganz am Ende der Dreharbeiten wirklich stattfand, hatte man auch das Gefühl, es ist seltsam, das ist ein fast nicht mehr erlebtes Gefühl. Ja, das haben wir jetzt schon so lange nicht mehr gehabt, dass es uns schon fast kurios vorkam. Aber ich habe auch gemerkt, wie sehr ich mich danach sehne, nach der Selbstverständlichkeit von mit mehreren Menschen zusammen sein zu können als zu dritt oder zu viert, wie es im Moment ist. Also es findet auch in meinem Leben, finden schon auch Esseneinladungen statt. Die sind dann halt höchstens zu viert. Wir haben auch Schnelltests da, aber dass man einfach mal 20 einladen kann und mir geht es jetzt gar nicht um riesige Clubs, das ist jetzt nicht unbedingt meine Sehnsucht, aber ich weiß, dass sie die Sehnsucht von vielen anderen ist und ich glaube auch, dass diese Zeit für Kinder, Jugendliche und Studierende, also junge Menschen oder sagen wir mal Teens und Twins wirklich schlimm ist, viel schlimmer als für mich jetzt. Aber ein spontanes Zusammenkommen, dass Leute einfach vorbeikommen können, dass man Musik anmacht und dass man, also das sind für mich sowieso die schönsten Tanzerlebnisse in so eher privateren Räumen oder auch auf Premierenpartys, weil man dann nicht mehr miteinander über Filme oder Theater reden muss, sondern einfach anfängt zu tanzen. Das vermisse ich tatsächlich sehr.
Ja, dann wünschen wir natürlich, needless to say, uns allen, dass es ganz, ganz, ganz bald wieder soweit ist. Und ich danke dir sehr, Maria, für dieses schöne, interessante, offene Gespräch.
Ich danke dir auch.
Das war Maria Schrader in der Aprilfolge des Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender immer neu an jedem ersten des Monats bei harpersbazaar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.